Deutschlandfunk, Interview.
In Israel steht die Armee auch weiter bereit, um jederzeit auch am Boden gegen die Hamas im Gazastreifen vorzugehen. Aber die Bodenoffensive bis jetzt lässt sie weiter auf sich warten. Dafür gehen die Bemühungen weiter, ich sag mal, den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und zugehört hat Markus Schneider, er ist Projektleiter Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. In normalen Zeiten würden wir ihn in seinem Büro in Beirut erreichen, aber die Zeiten, sie sind eben nicht normal in diesen Tagen. Wir erreichen ihn in Berlin, denn die politischen Stiftungen haben ihr Personal weitgehend und bis auf Weiteres aus der Region abgezogen. Guten Tag, Herr Schneider.
Guten Tag, Herr Geers.
Herr Schneider, wir haben es gerade von unserem Korrespondenten in Tel Aviv gehört. Die Region wird in so einer Art Schwebezustand gehalten, indem man sagt, Israel hat natürlich das Recht, sich zu verteidigen. Auf der anderen Seite aber immer wieder die Appelle, sich an das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht zu handeln. Auch die Forderung nach einem Waffenstillstand wird andererseits auch wieder abgelehnt. Aber losschlagen, wie gesagt, soll Israel bitteschön jetzt auch nicht. Was läuft da gerade ab?
Ja, ich denke, alle warten im Augenblick tatsächlich auf die Bodenoffensive. Das ist ja etwas, was im Grunde seit anderthalb Wochen schon vor sich geht, dass man das im Grunde für jeden Tag eigentlich erwartet. Wann kommt die und was passiert dann? Ich kann mir im Augenblick schwer vorstellen, dass, ich sag mal, die Amerikaner oder auch der Westen Israel davon noch irgendwie abhalten können. Sie haben das ja angekündigt, dass sie die Hamas eben als eigenständigen politisch-militärischen Faktor vernichten wollen. Und sie können, glaube ich, da im Augenblick nicht dahinter zurück. Die Frage ist eben, was passiert, wenn diese Bodenoffensive kommt? Und ich sehe da schon die Risiken einer Eskalation, die da eben extrem hoch sind. Ich glaube, die Amerikaner setzen so auf eine Art Doppelstrategie. Auf der einen Seite Abschreckung. Die haben ja selber jetzt auch zwei Flugzeugträger in der Region schon positioniert, sind auch mit anderen Soldaten schon da. Und auf der anderen Seite versuchen sie, die Eskalation zu betreiben, indem sie eben auch über Backchannels, wie zum Beispiel über Oman, dann eben dem Iran irgendwie klar machen, wir wollen eigentlich keinen großen Krieg. Aber die Frage ist eben, ob diese Abschreckung aufgeht und ob das eben, wenn wir schauen, dass es da Organisationen gibt in der Region, wie zum Beispiel die Hisbollah oder auch andere Terrororganisationen, deren ganze Raison d'être im Grunde daraus besteht, die Amerikaner und die Israelis zu bekämpfen, lassen die sich tatsächlich abschrecken, wenn die Israelis da eben mit vollem Gerät dann in den Gazastreifen reingehen, wo natürlich auch nicht klar ist, ne, ob das jetzt auch militärisch aufgeht, so wie man sich das vorstellt.
Ich sagte ja vorhin, Herr Schneider, eigentlich säßen Sie mit Ihrem Büro oder würden Sie in Ihrem Büro in Beirut sitzen, das heißt in unmittelbarer Nähe zu Israel und damit auch zu den Stellungen der Hisbollah beispielsweise. Wie schätzen Sie das dort unten in der Region ein? Glauben Sie, ist es wirklich anzunehmen oder gibt es Grund zu der Annahme, dass die Hisbollah auch mit Blick auf zwei Flugzeugträger der USA, die im Mittelmeer vor der Küste kreuzen und des ganzen Drucks, der auf die Hisbollah oder auch die hinter ihm stehenden Länder wie Iran ausgeübt wird, dass die Hisbollah da wirklich losschlagen kann oder würde?
Also die Hisbollah ist zum einen erstmal eine Organisation, die Fleisch vom Fleische des Irans ist. Das heißt, ich glaube, die letzte Entscheidung, ob die Hisbollah in diesen Krieg eintritt, die wird in Teheran getroffen. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, dass die Hisbollah natürlich unter einem enormen Druck steht. Also die gesamte arabische Welt, die arabische Straße, wie man so schön sagt, die ist jetzt auf den Beinen. Es gibt eine sehr große Palästina-Solidarität auch in den pro-westlichen arabischen Staaten. Und wenn uns jetzt, sage ich mal, im Falle einer Bodenoffensive dann eben sehr schwierige, sehr grausame Bilder auch aus Gaza erreichen, fällt es mir im Augenblick schwer, mir vorzustellen, dass die Hisbollah sich dann zurückhält. Ne, also es kommt so ein bisschen darauf an, wie diese Bodenoffensive dann läuft, aber das, was wir zumindest, sage ich mal, schriftlich haben. Die Hisbollah hat gesagt, das ist eine rote Linie. Der Iran hat den Israelis kommuniziert, das ist eine rote Linie, diese Bodenoffensive. Und in dem Augenblick, wo Israel losschlägt, ist dann eben die Gefahr sehr, sehr hoch, dass da eben die Hisbollah auch losschlägt. Man muss auch das Ganze vielleicht noch als das strategische Gesamtbild sehen, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Israel die Hamas als eigenständigen militärisch-politischen Faktor eliminiert, dann ändert sich das strategische Gesamtbild für die Hisbollah, dann könnte Israel eben künftig alle Kräfte gen Norden konzentrieren und allein aus diesem Grund könnte die Hisbollah eben sagen, wir wollen nicht, dass die Hamas komplett vernichtet wird, das würde eben für uns die Lage auch verändern, also greifen wir jetzt eben auch in diesen Krieg mit ein.
Reden wir über den Druck, unter dem Israel steht. Da ist einerseits der Erwartungsdruck, dass es ja wohl nicht einfach so sein kann, dass man den Terroranschlag der Hamas von vor zwei Wochen einfach so hinnimmt und ungesühnt bleibt. Das heißt, da steht ein Erwartungsdruck auch an Netanyahu, sich hier zu rächen und Israel greift ja auch den Gazastreifen permanent an. Auf der anderen Seite haben wir gerade von unserem Korrespondenten in Tel Aviv gehört, dass der Druck auch anderweitig wächst, nämlich indem jetzt klar wird, wie die Geiseln dort im Gazastreifen offenbar behandelt werden. Was macht das in Israel mit der Regierung?
Ja, Israel, das haben Sie richtig erkannt, steht vor einem Dilemma. Es hat gesagt, es möchte die Hamas vernichten. Es gibt eine starke Wut im Land, sicherlich auch Rachegefühle. Man möchte die Abschreckung, die man vorher hatte, eben wiederherstellen. Und man muss dann vielleicht auch noch sehen, ganz spezifisch Netanyahu als Person, ne, der lange Zeit in der Weltumgeschichte umhergerannt ist als, sage ich mal, Mr. Security. Der hat jetzt eigentlich fast keine andere Wahl. Er muss irgendwas machen. Er ist extremst unbeliebt im Augenblick in Israel. Er weiß aber auch, wenn er jetzt Falsche macht, wenn er jetzt politisch fällt, dann könnte das eben sein Ende sei, nicht nur sein politisches Ende, sondern dann stünde er wahrscheinlich sogar mit dem einen Fuß im Gefängnis. Und das Problem, was Israel natürlich damit eingeht, wenn sie diese Bodenoffensive jetzt durchziehen, dann könnte sich das Ganze eben auch als eine Art militärisches Himmelfahrtskommando entpuppen. Wir haben das ja bei den Amerikanern gesehen nach dem 11. September 2001, ne, dass dort Entscheidungen getroffen wurden, die sich dann eben Jahre danach als Fehlkalkulation herausgestellt haben. Man muss sich jetzt vorstellen, die israelische Armee ist natürlich eine der modernsten, der besten Armeen der Welt. Aber in ein dicht besiedeltes urbanes Gebiet einzufallen, der Gazastreifen ist ungefähr so groß wie Ostberlin, aber fast dem Doppelten an Bevölkerung, eine extrem feindlich gesonnene Zivilbevölkerung, die gleichzeitig diesen Streifen nicht verlassen kann. Das heißt, Hunderttausende geraten da zwischen die Front. Und wir haben eben diese Terrororganisation, die dort jeden Stock und Stein kennt, die, wie wir eben im Beitrag gehört haben, dieses gesamte Gebiet im Grunde auch untertunnelt hat. Also das ist, glaube ich, kein Selbstläufer. Das kann eben auch schief gehen, dieses Ziel. Und gleichzeitig haben sie eben dann dieses enorme regionale Eskalationsrisiko, dass Israel eben wissen muss, wenn sie diesen Krieg machen, wenn sie da reingehen nach Gaza, es könnte eine zweite Front im Libanon sich eröffnen. Die Hisbollah ist gleichzeitig eben auch in Syrien. Das heißt, wir sind dann eben gleich relativ schnell schon bei einem Dreifronten-Szenario. Und dann kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das Westjordanland und auch Ost-Jerusalem, wo eben sehr viele Palästinenser leben, dass diese Gebiete dann eben still sein werden, während eben dort in Gaza ein Gemetzel stattfindet. Das heißt, sie kam dann auch möglicherweise eben das Szenario eines Volksaufstandes im Westjordanland, in Jerusalem, vielleicht sogar in Kern Israel, wie das teilweise 2021 gesehen haben. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation. Man spielt da tatsächlich mit dem Feuer.
Herr Schneider, eine letzte Frage mit der Bitte um eine sehr kurze Antwort. Was glauben Sie, wie lange wird sich Israel noch hinhalten lassen?
Ich gehe davon aus, dass es in dieser Woche zu einer Entscheidung kommen wird. Die Amerikaner sind jetzt, glaube ich, positioniert und ich glaube, die Israelis werden wahrscheinlich diese Woche reingehen. Ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen im Augenblick, dass sie das, was sie lange angekündigt haben, wieder abblasen.
Sagt Markus Schneider, Projektleiter Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung mit Sitz in Beirut. Vielen Dank für die Einschätzungen.
Dankeschön.